Und dann habe ich gesagt, naja, also erstens ist eben unten am Kronrand, und das ist eigentlich das Fatale an dieser ganzen Geschichte, wenn die Hufe falsch bearbeitet werden, da unten sind alle Anfangs- und Endmeridianpunkte. Also das heißt nicht nur Lunge, sondern wirklich alle. Deswegen zum Beispiel auch, wenn ein Pferd regelmäßig kolikt, auch wenn wir Leberthemen haben und so weiter, das kann wirklich auch mit den Hufen direkt zusammenhängen.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt.
So, meine Lieben, ein herzliches Willkommen zur heutigen sehr, sehr spannenden Podcast-Folge. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe heute nämlich eine ganz, ganz liebe Kundin, Schülerin und mittlerweile auch Sandra Fenzel Trainerin in Ausbildung vor mir sitzen. Und unser Thema heute ist, hat dein Pferd Probleme? Frei nach dem Motto, dann hinschauen anstatt wegschauen. Und ich habe die Julia eingeladen, weil ich finde, sie ist wirklich ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, dass wenn wir offen sind, wenn wir sagen, okay, ich nehme jetzt einfach diese Herausforderung, die mein Pferd vielleicht im Moment einfach hat, an und ich gehe wirklich auch einen Weg und der Weg kann auch steinig sein und darauf werden wir auch zu sprechen kommen. Es ist nicht immer alles einfach und ich mache drei Kräuter und alles ist wieder gut, sondern manchmal ist es tatsächlich ein Weg, der zu gehen ist. Und ich habe Respekt vor jedem, der das macht. Und die Julia, finde ich, ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich glaube, dass sie ein, ja, vielleicht wirklich auch ein motivierendes Beispiel sein kann für viele da draußen, weil was ich euch sagen kann, in meiner Welt, in meiner Erfahrung und das, was ich tagtäglich sehe, die Pferdewelt wird immer kränker. Also, herzlich willkommen, liebe Julia. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und dass ich heute dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr cool. Julia, magst du vielleicht ganz kurz dich vorstellen, wo kommst du her, welches Pferd ist an deiner Seite und vielleicht auch ganz kurz einfach, wo haben wir uns kennengelernt? Also die Chance im Internet ist sehr groß, ja, aber genau. Erzähl doch einfach mal so ganz kurz deine Anfänge und vielleicht so ganz kurz deinen Werdegang sozusagen.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Julia Haas. Ich wohne mit meiner Familie in der Nähe von Nürnberg im Frankenland. Man hört es vielleicht auch ein bisschen. Ich reite seit meiner Kindheit und habe seit 15 Jahren meine Isländerstute, die Besser. Wir haben zu dem Hufethema, um darauf zu kommen, ich habe sie vom Züchter, habe sie angeschaut, fünfjährig, jung, Probe geritten, da war sie Barhuf. Ich habe sie abgeholt, da war sie dann beschlagen.
Nein, echt jetzt?
Ja, und das war ja auch ganz normal und da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Und dann sind wir heimgefahren. Ja, und dann ist es so mit uns losgegangen, genau. Und irgendwann, ja, wir hatten viele Probleme, sage ich mal, mit Spannigkeit, mit Passigkeit, auch mal an den Anfängen gar kein Trab. Also es war fast nichts dabei, was wir nicht hatten. Mhm. Und irgendwann bin ich dann auf deine Kurse gestoßen. Das hat so angefangen mit zur Zensik und Bodenarbeit. Und dann, ja, ging es da weiter, dass es dann auch ja immer wieder hieß, ja, Barhof wäre ganz gut, wäre gesund für das Pferd und den ganzen Körper, den Organismus. Und hat mich auch eine Therapeutin mal darauf hingewiesen und irgendwie dann, es dauert dann, bis der Prozess so reift. Also und irgendwann habe ich mir gedacht, also Barhof.
Okay.
Und wir haben dann vor 3 Jahren den Stall gewechselt und da ist das Gelände wirklich sehr schön von den Wegen, von den Waldwegen. Hat sich dann also hier auch mehr angeboten und dann haben wir das gemacht. Und das ging am Anfang auch ziemlich schlecht.
Sehr gut, ja. Ja, das geht meistens ziemlich schlecht am Anfang, wenn die Pferde vielleicht auch ein bisschen länger beschlagen waren und vor allem, wenn man vielleicht keine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat, wie man das umstellt. Ja, okay, sehr cool.
Ging aber ja, wobei, schlecht. Ich hatte tatsächlich den kleinen Hufkurs von dir, den hatte ich schon. Aha. Also das ist schon mit eingeflossen. Ich habe mich da schon ein bisschen vorbereitet. Aha. Aber trotzdem, also selbst auf dem Weg vom Putzplatz zum Paddock, es war so ein bisschen sandig, mal ein paar kleine Steinchen. Also über die kleinen Steinchen hätte sie getragen werden wollen, weil sie da schier nicht drüber laufen konnte.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Und dann stand ich quasi auf der Warteliste schon eine Weile zur Mission Hufgesundheit, die dann auch irgendwann endlich gestartet ist. Es war dann ja viel Theorie und viel erstmal Anatomie. Und von Mal zu Mal ist mir das alles klarer geworden, ist mir teilweise ja wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe dazwischen auch, weil mir dann Sachen unklar waren, das Internet durchforstet, bin aber nicht schlauer geworden. Mhm. Und beim nächsten Mal dann ist das Thema dann aufgegriffen oder behandelt worden und dann war es auf einmal klar. Mhm. Also, und dann habe ich das natürlich auch, haben wir das so bearbeitet, unter der Anleitung, sage ich mal, und dann haben sich die Hufe wirklich verbessert. Also es war ein Prozess natürlich, weil vom Beschlag, gerade bei Isländerhufen, man kennt es ja, die sind eher meistens steil und hoch und eng, weil das ja gut für den Tölt ist, vielleicht, genau. Ich weiß es nicht.
Der und die Aktion. Ja, wie wir in Österreich sagen, da wird die Aktion höher, ja.
Ja, genau. Und ja, inzwischen läuft sie fast, also egal über was, Schotter oder weil einfach die Füße bequem sind.
Ja.
Und es hat sich auch es fängt mit dem Huf unten an und hat dann über den Trainingsweg, man hat gemerkt, dass einfach sie von der Schulter, dass sie lockerer, freier läuft. Wir hatten auch immer Schwierigkeiten mit der Schulter, mit Festigkeiten, dass das einfach, dass sie elastischer läuft von ihren Bewegungen und einfach wirklich schöner, fröhlicher.
Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte auch mal eine Kundin, die war auch im Hufekurs, also vor vielen, vielen Jahren, damals noch reiner Offline-Kurs, was totale Überforderung jetzt rückblickend gesehen war, weil es einfach 2 Tage Theorie. Ich meine, stell dir vor, du hattest ja viele Webinare, jetzt heute ist das ja in 20 Modulen aufgeteilt und man kann sich das ja einfach dann nochmal anschauen, man kann das in kleinen Häppchen sich anschauen. Das macht es wirklich viel, viel besser und verständlicher und besser verdaubar, aber egal, sie hat auf jeden Fall die 2 Tage Theorie durchgehalten und dann gab es ja diesen Praxis-Workshop damals und sie hat mir dann geschrieben, ich werde es nie vergessen, sie hat dann daraufhin ihre Hufe direkt selber gemacht und am nächsten Tag hat sie mir geschrieben, hat sie gesagt, Sandra, ich habe dieses Pferd seit, ich glaube, 12 Jahre oder so war es. Ich habe dieses Pferd seit 12 Jahren. Ich habe ihm gestern die Hufe gemacht. Heute bin ich das allererste Mal geritten und ich konnte ihn das erste Mal in meinem Leben aussitzen. Und das ist etwas damals schon, wo ich mir gedacht habe, wie krass. Also ich habe das auch festgestellt, ich komme ja auch vom Isländer ursprünglich, also ich habe ja auch Isländer gezüchtet und ich hatte zum Beispiel auch so einen kleinen schwarzen Isländer, der Nöckwe, bei dem war das so, der hat einfach von seiner Genetik her eher auch ein bisschen zu steileren Hufen tendiert und auch relativ viel verhältnismäßig extremen Material für diesen kleinen Huf. Und wenn da das ein bisschen zu hoch geworden ist, also Trachten und oder Extrem, meistens ja die Kombination, dann ist der sofort, wie du sagst, so mit diesen kurzen Trippel-Schrittchen gelaufen und ging dann immer in den Töllstadt eben wirklich so diese größeren auch Trabtritte leisten zu können. Und sie hat das auch so bestätigt und dann habe ich mir gedacht, so oft denkt man, man ist als Reiter unter Anführungszeichen einfach ein schlechter Reiter, dass man den Trab nicht aussitzen kann. Aber es ist so oft, ich meine, heute habe ich ja ein ganz anderes Bewusstsein für dieses Thema, dass einfach das Pferd sich gar nicht losgelassen, ja, ich sage jetzt mal in einer gesunden Art und Weise sich bewegen kann, weil es einfach wehtut, ja, weil es einfach wehtut im hinteren Hufbereich. Aber ich muss jetzt mal nachfragen, Julia, weil wenn ich an dich denke, dann muss ich immer an so Atemwegsthemen denken bei deiner Stute. Was war denn eigentlich der Grund, warum du sie umgestellt hast auf Barhuf? Also hast du dir einfach gedacht, ja, das mache ich jetzt, weil das ist billiger oder wie kam es eigentlich so richtig dazu?
Das war schon eigentlich eher dann der, sage ich mal, Gesundheitsaspekt, okay. dass man sagt, der Pumpenmechanismus, also zumindest so ein bisschen was gehört hatte ich schon davon, dass das dann alles die Körperfunktion schon verbessert, wenn der Huf in einer gesunden Form ist. Die Atemwegsthematik kam tatsächlich erst ein bisschen später dazu.
Ach so.
Okay. Das war dann ein verschleppter Infekt, würde ich sagen, der das leider so ein bisschen dann in diese Richtung gezogen hat. Sind jetzt aber inzwischen da ganz gut auf einem guten Weg, würde ich sagen. Mhm. Und witzigerweise, also ich war kürzlich bei einer Kundin, ich bearbeite jetzt auch ein paar Pferde und was mir schon aufgefallen ist, dass wenn man, dass ich teilweise beim Raspeln, dass auf einmal die Nase das Laufen anfängt. Also die fließt, da kommt teilweise wirklich der Rotz raus, muss man so sagen. Mhm. Und meine eine Kundin ist zufällig Pferdephysiotherapeutin und ich sagte dann, ja, nee, ist ja klar, da sitzt ja der Lungenmeridian.
Mhm. Ja.
Und dann denke ich, ja, kommt mir das auch wieder so ins Bewusstsein. Natürlich zu Hause gleich geschaut, dass das ganz gut passt, dass er da auf jeden Fall gut entlastet ist und dass da der ganze Mechanismus positiv für sie zusammenspielt, sage ich mal. Ne?
Mhm.
Auch auf dieses Thema hin.
Ja, voll. Also ich habe zum Beispiel auch, ich werde es nicht vergessen, wie ich noch selber aktiv Hufe bearbeitet habe für andere Pferdebesitzer, sage ich jetzt mal. Viele Jahre her ist es schon. Da hatte ich aber auch mal ein Pferd, das hatte chronischen Husten schon seit, ich glaube 2 Jahren bestimmt, also lange, lange. Die hatten wirklich auch alles versucht, wirklich. Die haben kein Geld, keine Mühen, nichts gescheut und haben alles versucht. Und es ist aber nichts geworden, ich werde es nie vergessen. Ich habe dann eben die Hufe gemacht, weil das war einfach die größte Baustelle in meinen Augen. Also ich hatte einen Termin und ich meine, ich war ganzheitliche Therapeutin damals. Mhm. Und ich habe dann einfach das gemacht, was notwendig war. Ja. Und bei manchen war es Hufe, bei manchen war es Osteopathie, Physiotherapie. Bei manchen habe ich einfach die Fütterung umgestellt. Also es war sehr unterschiedlich bei mir. Aber ich weiß noch genau, bei diesem Pferd habe ich direkt gesagt, oh, da müssen wir die Hufe machen, weil das hat ja auch ganz starke Stauchungen in den Kronrand rein. Ja, und das kann man sich auch beim eigenen Pferd einfach mal anschauen, ob diese Haarlinie eine gleichmäßige Linie ist und die eben auch schräg nach unten verläuft oder ob es wie so ein Bogen, wenn man seitlich drauf schaut auf die Hornkapsel, wirklich so eine bogenförmige Aufschiebung nach oben macht. Und in weiterer Folge kann es dann sogar sein, eben, dass Rillen und so weiter auch eben sichtbar werden in der Hornstruktur und so weiter. Und es war so interessant, weil ich habe dieses Pferd dann die Hufe gemacht und beim Hufemachen hat sie auf einmal einen totalen Hustenanfall bekommen und hat dann auch, so wie du das gerade erzählst, hat dann wirklich auch Schleim gespuckt und es kam dann eben auch so seröse Flüssigkeit aus den Nüsterchen gelaufen und so weiter. Und die Besitzerin war dann so ein bisschen schockiert, was da hier los ist. Und dann habe ich gesagt, naja, also erstens ist eben unten am Kronrand, und das ist eigentlich das Fatale an dieser ganzen Geschichte, wenn die Hufe falsch bearbeitet werden, da unten sind alle Anfangs- und Endmeridianpunkte, ja. Also das heißt nicht nur Lunge, sondern wirklich alle. Deswegen zum Beispiel auch, wenn ein Pferd regelmäßig Kolik, auch wenn wir Leberthemen haben und so weiter, das kann wirklich auch mit den Hufen direkt zusammenhängen, also unabhängig davon, wie die Hufpumpe jetzt funktioniert, das ist natürlich auch ein Faktor, aber wirklich von den Meridianpunkten, weil wenn wir da eben im Endeffekt eine Stauchung haben, dann sendet das ja die ganze Zeit Fehlinformationen in diesen Meridian und damit verbunden auch in dieses Organ. Und das Zweite ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass ja die Faszien, ja, also diese, ich sage jetzt mal, bindegewebigen Hüllen, man kennt das auch so vom tensegralen Training und so, wird das mittlerweile ganz viel in der Öffentlichkeit auch immer so promotet. Aber was viele eben nicht promoten, ja, auch in diesem Training ist, dass wir uns erstmal überlegen müssen, dass sowohl die Statik, ja, als auch alle Faszienzüge direkt mit den Hufen, mit dieser Hufbalance auch zusammenhängen. Das heißt, ich kann ein Pferd auch so gut trainieren, wie ich möchte, wenn die Hufe untenrum schief sind, ja, wenn der eine Vorderhuf höher und steiler ist als der andere Vorderhuf, ja, dann kann ich Training machen, wie ich möchte, dann wird es trotzdem kein 100% Gesundheitszustand bei keinem Pferd werden, ja. Und das ist eben auch ganz wichtig. Es ist wirklich, es macht einen Zug auf die Faszien von unten, von den Hufen ausgehend, von der Fehlstatik. Und das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen, warum sie auch gehustet hat, war, weil ich die Statik verändert habe und damit sozusagen alle Spannungen und auch teilweise Verspannungen, ja, die sie in ihrer Schonhaltung durch die Hufe hatte, lösen konnte. Und das hat sich dann wirklich gelöst im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war dann auch eine fasziale Reaktion. Also es war nicht nur eine Lungenreaktion, sondern es war wirklich eine Reaktion aus dem Faszien heraus. Und es war so witzig, weil mit dieser einen Hufbehandlung hat der Husten für immer bei diesem Pferd aufgehört.
Ja, das ist eigentlich unglaublich und doch, das ist so unterschätzt. Ja, das Huf in seiner Wirkweise und in seiner Funktion und in seiner Auswirkung auf den ganzen Körper und die Gesundheit einfach.
Ja, voll. Also das ist wirklich was. Und ich habe letztens gerade einen Post gemacht auf Facebook und Instagram. Da ging es um das Thema Eckstreben. Und da ging es auf Facebook dann ein bisschen auch wild her, ja, weil viele dann gesagt haben, ja, also in dem Post ging es einfach darum, dass ich geschrieben habe, meine Erfahrung ist, wenn die Eckstreben zu hoch werden, also wenn die sich nicht ausreichend selber abreiben oder abraspeln, sage ich jetzt mal, und man sie dann nicht wirklich auch fachlich korrekt kürzt, ja, dann kann das zu sehr massiven Problemen führen. Und habe dann ein paar Beispiele gebracht, welche Probleme das sein könnten, ja. Und daraufhin haben auch viele Hufprofis eben drunter kommentiert, na, das ist totaler Schwachsinn und das ist totaler Blödsinn und hin und her und hin und her. Aber das Interessante ist, ja, meine Erfahrung gibt mir recht, ja. Und wenn man sich meine eigenen Pferde anschaut, die werden sehr alt, ja, also wirklich sehr alt. Mein erstes Pferd ist im 39. Lebensjahr gestorben, obwohl man es ja damals Profi verursacht, eigentlich mit 19 wegen Hufrollenentzündung hätte einschläfern wollen. Deswegen bin ich ja Hufpflegerin aus Verzweiflung dann geworden. Mein zweites Pferd, der Bansi, lebt immer noch. Ich glaube, er ist, also ich müsste jetzt nachschauen, er ist entweder 38 oder 39 jetzt im April. Also er hat jetzt auch Geburtstag. Also 38 oder 39 ist es mein zweites Pferd. Ja, also auch dieses offensichtlich sehr, sehr alt. Und ja gut, meine zwei Pferde in München, der Lusitano ist 21, mein isländischer Schütte ist 23, ist jetzt noch nicht so alt für mich, aber die sind so fit wie wenig Pferde, nicht nur an diesem Stall, sondern insgesamt. Ja, also das ist immer, finde ich, wichtig zu sehen, was haben denn die Leute, die eben sagen, ja, Eckstrebe ist kein Problem, was haben die denn so für Pferde im Stall und wie fit sind die denn bis zu welchem Alter, ja? Und da wird es wirklich auch mal interessant hinzuschauen, ja? Also das empfehle ich auch, genauso wie ich immer empfehle, auch mal bei Trainern hinzuschauen, wie alt werden denn deren ihre Pferde und wie fit sind die nämlich, ja? Weil wenn man immer sagt, ja, hier, mein Training ist wertvoll und sinnvoll und gesundheitsfördernd und dann sind die eigenen Pferde ständig krank, da frage ich mich natürlich dann schon auch, ob das vielleicht doch nicht so hundertprozentig funktioniert, wie es sollte, ja. Also seid da gerne auch ein bisschen kritisch und ich finde es auch gut. Ich meine, man kann sich ja mit so Beiträgen auch mit der Eckstrebe und so weiter kritisch auseinandersetzen. Aber ich kann euch auch sagen, wenn ich dann so Kommentare darunter bekomme, dass jemand schreibt, mein Pferd hat seit 6 Jahren Strahlfäule, Profi behandeltes Pferd, ja, dann stelle ich fest, ja, es liegt einfach wirklich vieles im Argen in dieser ganzen Hufwelt und in dieser ganzen Hufbearbeitungswelt, ja. Was war denn für dich so, Julia? Ich meine, du bist ja jetzt so ganz normaler Isländerreiter erstmal gewesen, hast dein Pferd netterweise auch beschlagen, dann übergeben bekommen, weil das hat auch meine Kundin zu mir gesagt, eine Isländerkundin, ich werde es nie vergessen. Die habe ich unterrichtet, Barhuf, es war ein Jungpferd, das hat super funktioniert. Ich kam alle 2 Wochen, also auch 1000 Jahre her, aber es hat super funktioniert, das Pferd und die Reiterin haben jedes Mal Fortschritte gemacht, alles super. Und irgendwann nach circa 5 Monaten komme ich und dieses Pferd ist beschlagen. Und das Pferd ist wirklich einwandfrei Barhuf gelaufen, ja, also alles super, ja. Dann sage ich zu ihr, wieso hast du denn jetzt deinen Isländer beschlagen? Das Pferd war damals, also so 5,5 oder knapp 6 Jahre alt. Dann sagt sie zu mir, ich meine, wir haben ein halbes Jahr ungefähr trainiert und es war alles super, ja. Und dann sagt sie zu mir, ja, jetzt wird er ja dann 6, jetzt muss er ja auch mal erwachsen werden. Und dann sage ich zu ihr, und du glaubst, dass er ohne Eisen nicht erwachsen geworden wäre, oder wie? Nee, weil jetzt muss sie ja dann mal richtig reiten. Und ich war so, und Das Pferd hatte nur Probleme aufgrund der Eisen. Der hat jetzt Hufeisen geschlagen ohne Ende. Der hatte null Balance. Der hat jeden Takt, den wir erarbeitet hatten, verloren. Also er konnte gar keine Gangart mehr. Also wirklich gar keine Gangart mehr. Und ich war echt so, boah, mach einfach diese Eisen wieder ab, weil es macht einfach null Sinn. Aus gar keinem Grund bringt es was, dieses Pferd zu beschlagen. Aber ich sehe das gerade im Isländerbereich besonders, aber ich sehe es schon auch in anderen Sparten, dass man denkt, ja, jetzt will ich so richtig reiten oder jetzt will ich ausreiten oder jetzt will ich vielleicht auch mal ein Turnier machen. Ja, jetzt muss mein Pferd einfach Hufeisen haben. Also wie ist da deine Erfahrung? Oder?
Ja, also das Hufeisen beim Isländer ist schon, sage ich mal, das Normale. Mhm. Es war früher auch, also es waren wenig Pferde, die barhuf waren und die wurden dann komisch beäugt. Also war mir auch suspekt, ne? Also.
Mhm. Ja, verstehe ich auch. Ne?
Und ich muss auch sagen, als die Eisen runterkamen, also wir haben alle vier auf einmal runtergemacht, der Takt war kaputt, die Gänge waren kaputt, der Galopp war nur noch gelaufen. Also es war, da habe ich mir dann mal kurz gedacht, war es doch das Richtige, was ich da gemacht habe? Aber man kommt natürlich da wieder hin, das hat ein bisschen gedauert und dann findet sich die Balance wieder. Aber das war enorm, was für ein Unterschied das für den Bewegungsablauf des Pferdes gemacht habe. Da war es ja dann ja doch auch schon 12 Jahre alt und schon ein bisschen geritten. Mhm. Und hat doch, ja, es war wie kaputt. Und dann ist mir auch mal so bewusst geworden, ich meine, die Isländer werden ja auch ganz oft mit Gewichtsboots vorne geritten für den besseren Takt und den besseren Tölt. Und da verwendet man ja, ich weiß nicht, 120, 150 Gramm vielleicht. Und so ein Eisen wiegt ja, auch so ein Isländer-Eisen wiegt ja schon 300 Gramm ungefähr, plus minus. Was da für ein Gewicht an den doch ja kleinen Hufen mit Füßen und Sehnen, Beinen dranhängt. Mhm. Ja, was das einfach für einen krassen Unterschied macht.
Also, was ich auch immer ganz interessant finde, ist, das schaut sich aber meistens keiner so genau an, bei diesen ganzen Sportfotos, das ist jetzt egal, ob es ein Großpferd in der Trabverstärkung ist oder ob es jetzt zum Beispiel ein Isländer im Renntölt ist oder vielleicht auch im Rennpass. Wenn ihr euch mal wirklich zum Beispiel diese Vorderbeine anschaut in diesen Turnierfotos, dann werdet ihr ganz oft sehen, wie die Zehe total unnatürlich so ganz stark nach oben gezogen ist, ja. Und dann stellt ihr mal euch auf der anderen Seite den Sehnen- und Bänderapparat vor, ja. Und der Hintergrund ist im Endeffekt total einfach. Es ist nichts anderes als Physik. Wenn wir diese Gewichte nehmen, und die können auch noch schwerer sein beim Isländer. Also ich weiß noch, ich bin ja früher auch Turniere geritten, shame on me, aber es war so, ich wusste auch nichts, ja, wie ich da mit Pferden so gestartet bin und hatte dann offensichtlich auch nicht die, also ich will nicht sagen, ich hatte schlechte Trainer, aber ich hatte halt klassische Turniertrainer und deswegen, ich hatte schön die schweren Eisen, Zehnereisen drauf, ich habe Hufe so lang wie möglich gezüchtet, das wird ja bei Turnieren auch gemessen, das muss man sich mal vorstellen, wie krank ist das eigentlich, du züchtest deine Hufe möglichst lang, also du timest auch deinen Hufbeschlag so, dass du beim Turnier noch die maximale Zehenlänge ausnutzt, um da im Endeffekt maximal deinem Pferd zu schaden. Nur dieses Schaden war mir halt nicht klar, weil es hat jeder gemacht. Ja, jeder hatte Ballenboots, jeder hatte die extra schweren Zehnereisen auf den kleinen Isländerhüfchen. Und dadurch kommt es eben zu dieser extremen Überstreckung. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie lange viele Isländer das aushalten. Ja, wie die Sehnen, Fesselträger und so weiter das aushalten. Aber irgendwann halt auch nicht mehr, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Irgendwann ist auch rum mit der Geschichte dann. Und für mich war es auch so lustig, weil ich kam, wie gesagt, vom Sport. Ich war im Kader, also Jugendliche war ich im Kader. Ich war eben dann auch als junger Reiter war ich immer noch im Kader. Und ich habe dann mit 19, glaube ich, habe ich so einen klassisch barocken Reitkurs gemacht. Das werde ich nie vergessen, weil der Maitre Armstrong, Schülerin von dem ganz bekannten Nuno Oliveira aus Portugal, also von dem Reitmeister eigentlich so unserer Zeit, der leider schon verstorben ist. Und da bin ich bei ihr geritten und habe ihr total stolz meinen Turnier-Isländer präsentiert und habe gesagt so, sie war so, was ist das denn für ein Pferd? Also sie war aus Australien, hatte keine Ahnung, was das für ein Puschelding ist. Und ich war so, ja, das ist ein Icelandic Horse und der kann auch Tölt und so. Und dann habe ich ihr das vorgeritten an Tag 1 Und dann hat sie zu mir gesagt, auf Englisch, ich werde sie vergessen, oh ja, das ist ja interessant. Also ich kannte jetzt diese Rasse nicht und ich kannte auch diese Gangart nicht. Aber was ich sehen kann, ist, ob ein Pferd seinen Rücken verwendet oder nicht. Und dieses Pferd verwendet seinen Rücken gar nicht. Und ich war so, was ist denn mit dir kaputt? Erstmal so Tag 1 von so einem fünftägigen Kurs hat sie mich erstmal niedergebügelt, aber sie hatte total recht. Ja, sie hatte total recht. Aber ich hatte damals, also an Tag 1 dachte ich, bin hier der Superstar hier im Kaderreiter und keine Ahnung. Aber am Ende des Tages habe ich verstanden, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also es war wirklich dieser erste Dressurkurs, bei jedem Tag 25 Watschen ins Gesicht, ja. Und sie hat mit jedem Tag mir, also nicht nur das Gefühl gegeben, ich habe einfach alles falsch gemacht, wo sie ja auch recht hatte, sondern sie hat mir wirklich auch Demut beigebracht. Also in ziemlich kurzer Zeit habe ich wahnsinnig viel von ihr gelernt. Und ich bin dann aus diesem Kurs rausgegangen und habe gedacht so, okay, egal welche Erfolge ich habe, egal ob ich Trainerscheine habe oder was weiß ich, was gewonnen habe, ich weiß einfach gar nichts, ja. Und ich muss jetzt nochmal neu anfangen. Und ich habe dann wirklich ab diesem Tag angefangen mit dieser klassisch-barocken Dressur. Und dann kam dieses Thema der Barhufgeschichte noch dazu. Und dann habe ich im Herbst, also es war relativ kurz nach diesem Kurs auch, habe ich die Eisen bei meinem Turnier-Isländer abgenommen. Und dieser Turnier-Isländer ist bei mir zu Hause in Raus, ich werde es nie vergessen, dann ohne Eisen, bergauf und bergab, einfach nur noch Schweinepass gelaufen. Also es gab keinen Trab, es gab auch eigentlich keinen Galopp mehr. Es gab einfach nur noch, ich meine, die haben relativ steiles Gelände bei uns zu Hause. Er ist einfach nur noch Schweinepass gelaufen. Und ich habe wirklich so an die Majorie gedacht und habe gedacht, so ja, Majorie, jetzt habe ich wirklich den Beweis, es ist einfach nichts reell ausgebildet, was ich gemacht habe in den letzten, mein gut, ich war 19, das Pferd habe ich gekriegt, da war ich 14, ja, gut, 5 Jahre oder was hatte ich ihn, ja, aber das war wirklich der eindeutige Beweis, dass ich einfach das Pferd nicht ausgebildet habe, sondern ich habe nur manipuliert. Und das Schlimme ist, ich hatte Erfolg damit. Das ist eigentlich das Schlimme. Und es wäre auch heute noch immer so mit diesem Pferd. Das ist immer, also ich meine, gut, jetzt ist er irgendwie 38, 39 Jahre alt. Ja, heute würde ich nicht mehr Turniere mit ihm gehen. Aber nichtsdestotrotz, was ich sagen will, ist, es geht nicht darum, ein Pferd reell auszubilden in der Turnierwelt. Es geht auch nicht darum, ein Pferd gesundheitsfördernd auszubilden, sondern es ist einfach eine Materialschlacht für mich, mit Fake-Bewegungen, ja, die man mit verschiedensten Mittelchen da so hin manipulieren und vielleicht auch ein bisschen hin trainieren kann, ja. Aber für mich war es damals schon hart, muss ich sagen, ja. Also sie hat einfach mein ganzes Selbstbewusstsein in 5 Tagen Dressurkurs hat sie auf null runtergebügelt, ja. Aber ich habe ein bisschen das verdauen müssen, aber irgendwann habe ich verstanden, sie hat einfach so 100% recht. Und dann kam noch diese Bauaufgeschichte dazu und dann war das einfach so eindeutig, dass ich gedacht habe, gut, und jetzt lernst du nochmal Pferdeausbildung richtig, wie es wirklich Pferde fair und gesundheitsfördernd ist und nicht gefaked und hinmanipuliert, ja. Ja, du hast auch, Julia, du hast auch in der Pferdeausbildung dich weitergebildet. Du hast dann auch eben Zirzensik hast du gemacht, ja, und dann bist du in die Gangpferdeausbildung, glaube ich, auch gekommen.
Ja, genau. Das war so. Da mal gekommen in die Gangpferdeausbildung. Als Gangpferdereiter natürlich denkt man sich, wann kommt der Tölt?
Ja. Ganz am Ende.
Ja, genau. Und man macht ganz viel Bodenarbeit, Handarbeit, Seitengänge, andere Übungen. Und ich bin dann wirklich wenig getöltet nur noch und habe jetzt, ich tölte immer noch nicht so viel, aber wenn ich tölte, obwohl ich die Gangart nicht trainiert habe, ist das eigentlich taktklarer Tölt.
Ja, weil sie es tragen, also weil sie tragfähig ist und weil sie es halt durch die viele Bodenarbeit und die Seitengänge jetzt auch reell leisten kann. Und das ist wieder genau, da sind wir wieder beim Punkt Fake oder reell, ja. Bis ein Isländer wirklich gesund tölten kann, ist das echt ein Weg zu gehen, ja. Und das verstehen halt ganz viele nicht. Und Das ist eigentlich auch der Grund, also ich habe mal so, und ich werde es nie vergessen, ich habe mal so einen Artikel gelesen in einer Fachzeitschrift, da ging es darum, welche Pferderassen sind wofür anfällig, also haben eine Krankheitsdisposition. Und beim Isländer war das sowohl Spat als auch Hufrehe. Ja, also Isländer sind gefährdet, Hufrehe zu bekommen und oder Spat. Und zum Beispiel Spat ist ganz klassisch für mich einfach eine Überforderung, weil die Pferde viel zu früh getöltet werden. Also das ist 100%. Das ist für mich 100%, dass das daherkommt. Also wie gesagt, meine Isländer haben ja alle nichts, die haben keine Arthrosen und die werden wirklich auch nicht mit Samthandschüchen angefasst. Also wer jemals mit mir im Gelände geritten ist, der weiß, der Weg kann gar nicht zu schlecht sein, als dass man da nicht auch mal einen ordentlichen Galopp hinlegen kann. Das ist einfach so. Aber das ist so wichtig zu verstehen, wenn die Pferde in ihren Hufen beweglich sind. Und das ist auch der ganz große Punkt, warum ich nie wieder ein Pferd beschlagen werde von meinen eigenen Pferden. Also da führt überhaupt kein Kompromiss. Es ist egal, was der Hintergrund sein könnte. Ich werde nie wieder ein Pferd beschlagen, weil allein, wie du gesagt hast, dieser Hufpumpmechanismus für den Stoffwechsel, für die Blutpumpe plus, und jetzt kommt das für mich ganz Entscheidendste, die Möglichkeit, so wie der Huf von der Natur aus konzipiert ist, maximal Stöße und damit eben auch dämpfend zu wirken, ja, das ist so wichtig. Und es gibt ja auch zum Beispiel eine Studie, das hat eine Tierärztin gemacht, ich fand die super interessant, die Studie besagt, dass wenn du mit einem beschlagenen Pferd Schritt reitest, im Schnitt, ja, also hängt natürlich auch vom Gewicht des Reiters ab und vom Gewicht des Pferdes und so weiter, aber jetzt im Durchschnitt, wenn du Schritt mit einem beschlagenen Pferd reitest, auf Asphalt, also auf einem harten Boden, der nicht nachgibt, dann ist die Belastung 3-mal so groß, ja, wie ein Pferd, das barhuf immer noch auf dem gleichen Asphaltboden geritten wird, im Trab. Also der Unterschied ist nicht nur 3-mal mehr Stöße und damit 3-mal mehr Anfälligkeit für Sehnenbänder, Gelenksthemen, sondern eine Gangart ist auch noch dazwischen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wenn ich ganz entspannt mit meinen Pferden auf Asphalt trabe, ja, dann kann ein beschlagenes Pferd nicht mal langsam kriechend im Schritt so wenig Belastung haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Deswegen für mich, also, und das ist auch der Grund, warum unter Anführungszeichen meine Pferde auch so lange halten. Ja, ich sage immer, ein Pferd, was gute Hufe hat, und mit guten Hufen meine ich in erster Linie, dass die Stoßdämpfung uneingeschränkt funktioniert. Wir können so ein Pferd fast nicht kaputt reiten. Ist wirklich so. Also, da kannst du fast, also ich bin letztens mit einer Freundin ausgeritten, die hat mich besucht, also die kenne ich schon, also ist eine meiner besten, engsten, längsten Freundinnen, und die reitet halt auch, aber sie hat kein eigenes Pferd. Da habe ich gesagt, lass uns doch eine Runde durch den Wald drehen. Und dann sind wir so, da haben die gerade so Holz gearbeitet auf diesem Weg. Also es war nichts los, es war Wochenende. Aber wir sind halt galoppiert. Und dann kam relativ unerwartet hinter der Kurve, lag dann nicht nur so reisig, sondern so kleinere Holzstämmchen auf diesem Weg. Und ich bin einfach drüber galoppiert, weil ich habe es nicht gesehen. Also es war hinter der Kurve. Und irgendwann, also richtig schon so 5 Zentimeter, 7 Zentimeter Äste, also richtig dicke Äste lagen auf dem Weg. Und ich bin drüber galoppiert. Ich habe es nicht gesehen. Und dann habe ich dann aber irgendwann gebremst, habe gesagt, so, wir bremsen. Und dann war sie so, wie krass, die sind da einfach drüber gelaufen, ja, ganz easy peasy, wie wenn da nichts wäre, und kein Stolpern, kein Thema, kein, also das Pferd selber, und das war natürlich super uneben, ja, also da lagen einfach Äste, bis auf Ästen galoppiert, ja, und dann sage ich, ja, weil diese Hornkapsel ist maximal adaptiv, ja, die kann sich auch an so unebenen Boden anpassen, und das macht für mich Reiten sicher.
Ja. Das ist das halt auch, wenn die Huffunktion so ist, dass es fürs Pferd ist und nicht für den Menschen, für den Gang oder für irgendwas, sondern einfach nur fürs Pferd, für die gesunde Bewegung.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was viele Leute nicht so gerne sehen, also auch Profis tatsächlich, dass wir eben sagen, die Hornkapsel hat eine Aufgabe, die Hornkapsel hat aber auch gewisse Funktionen. Und wenn wir uns das wirklich bewusst machen, dann gibt es eigentlich keine Kompromisse, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, dann gibt es keine Kompromisse. Und es funktioniert wirklich mit jedem Pferd. Also jeder, der sagt, ja, aber mein Pferd hat dieses oder mein Pferd hat jenes. Ich sage nicht, dass wir jedes Pferd sofort auf Bauhof umstellen. Das habe ich früher gemacht und das ist meiner Meinung nach ein Fehler tatsächlich. Aber ich habe eine Vorgehensweise, die funktioniert wirklich, wirklich mit jedem Pferd. Und ich schaue mir den Stoffwechsel an, ich schaue mir die Fütterung an. Manchmal muss man auch ein bisschen schauen mit Feuchtigkeit und so weiter. Und oft stelle ich nur die Hinterhufe als erstes um, also nicht alle vier Hufe. Aber ich hatte noch nie ein Pferd, egal wie schlecht die Hufe waren und in welchem Zustand dieses Pferd kam, wo es nicht geklappt hätte.
Ja. Ja, die häufigste Aussage, die ich finde, man hört, ist immer, ja, ohne Eisen kann das Pferd nicht laufen. Es geht nicht.
Ja. Und das stimmt auch, Julia. Das stimmt auch, weil die Hufe oft so schlecht von der Statik stehen, dass es wirklich nicht funktionieren kann. Und das ist genau der Grund, also das ist genau der Punkt, warum ich dann sage, ja, das stimmt, der wird auch nicht laufen können. Und ich kann jetzt auch nicht 5 cm Trachten auf einmal wegschneiden, ja, sondern wir müssen das vorbereiten. Aber das ist genau der Punkt. Wir müssen das Pferd so vorbereiten, dass die Statik okay passt. Und dann funktioniert auch das Barhufthema, ja. Aber wenn die Statik halt so gar nicht passt, weil die, weiß nicht, wie viel Trachten und Eckstreben haben und deswegen einfach viel zu viel Druck im Zehenbereich und damit viel zu viel Abrieb im Zehenbereich haben, dann wird das auch nichts, ja. Und da gebe ich dann den Hufprofis recht, dass sie sagen, der kann nicht ohne Eisen laufen. Ja, stimmt. Aber weil einfach die Grundbearbeitung und die Grundbalance einfach nicht stimmt, ja. Du, Julia, du gibst ja mittlerweile auch Unterricht, ja, also du machst ja auch, ich glaube nicht nur Gangpferdereiter oder Pferde.
Nee, ganz genau. Allgemein.
Allgemein, genau, aber natürlich auch gerne Gangpferde, also für alle Leute, die ein bisschen, so wie ich auch, ein bisschen anders Gangpferde ausbilden, ist die Julia auf jeden Fall ein heißer Tipp im Raum Nürnberg, also ich glaube, du hast noch irgendwie 1-2 Kapazitäten oder wie schaut's aus bei dir?
Ein bisschen was, genau,
hätte ich noch. Ein bisschen was ginge noch, okay. Genau. Wie weit fährst du da oder, ich meine, du machst ja auch Kurse?
Kommt es natürlich darauf an, ist es einer alleine, sind es ein paar, die sich zusammenschließen, aber sag mal so im Umkreis von 30 Kilometern wäre das auf jeden Fall, kann man drüber reden.
Ja, super.
Genau.
Also wir verlinken ja auch eben deinen Insta-Kanal und deine Kontaktdaten, wenn sich jemand interessiert. Was ist denn vielleicht zum Abschluss nochmal, Julia, was wäre denn die eine Sache, wenn du sagst, du könntest eine Sache in der Pferdewelt heute verändern, egal ob es jetzt bei den Gangpferden ist oder allgemein. Was wäre denn das, wo du sagst, boah, wenn das jeder wüsste oder wenn das jeder könnte, das wäre echt schön für die Pferde. Gibt es da irgendwas, wo du sagst? Oder vielleicht irgendwas, wo du sagst, boah, das hätte ich lieber früher gewusst. Also ich hätte ganz viele Sachen lieber früher gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich auch jahrelang bei meinen eigenen Pferden entschuldigt für das, was ich verbrochen habe aus Unwissenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte immer das Gefühl, sie haben gesagt, das ist okay, du hast es ja nicht besser gewusst, was auch so gestimmt hat. Aber was wäre denn so eine Sache, wo du sagst, ja, das hättest du gerne früher gewusst oder anders gemacht? Gibt es da irgendwas?
Auf jeden Fall. Also das eine ist das wirklich das Thema Hufe, dass das mehr ins Bewusstsein der Menschen rückt, was es alles ausmacht auf den ganzen Körper, auf den ganzen Organismus und auch in Hinsicht auf das Training, dass einfach die Gymnastizierung und die Beweglichkeit, die gesunde Bewegung viel mehr gefördert werden müsste, dass das Pferd einfach lange gesund bleibt.
Mhm. Genau. Ja, voll wichtig. Und tölt es nicht am Anfang? Ja, das hören die Isländer Leute immer ganz ungern. Aber das ist wirklich so. Wenn ihr eure Pferde gesund erhalten wollt, ist Tölt sicherlich nicht das, was sie als erstes lernen sollten, sondern ganz, ganz viel Gymnastik am Boden.
Ja, das bei mir wahrscheinlich nicht, genau.
Ich muss ein bisschen lachen, weil ich muss gerade dran denken, wir hatten gestern auch Trainerwebinar. Und eine von den Trainerinnen, ich fand es mega lustig, hat gesagt so, ja, bei mir machen meine Schüler alle erstmal 3 Monate Bodenarbeit. Und ich war echt erstaunt, dass sie das so, ja, wie soll ich sagen, einfach auch so eisern durchzieht. Mhm. Aber ich fand es total cool, weil sie gesagt hat, ja, die kommen alle schief zu mir, diese Pferde sind komplett unausbalanciert, was soll ich die da draufsetzen lassen? Und sie hat total recht, ja, also sie hat total recht. Und deswegen sagt sie immer grundsätzlich 3 Monate Bodenarbeit runter, geht da schon mal nichts. Das ist schon mal so die Intro.
Auf jeden Fall.
Intro von ihr.
Und das ist gerade bei den Isländern, die ja wirklich klein sind im Verhältnis zu dem Mensch, der drauf sitzt. Ja. Der hat einen großen Hebel, der bringt, sage ich mal, das oft unausbalancierte Pferd noch mehr aus dem Konzept und dann wird es einfach nicht besser in der Regel.
Nee. Voll, das stimmt total, ja, also das stimmt total. Der einzige Nachteil oder Vorteil, das kann man jetzt sehen, wie man will, ist, Isländer sind so unfassbar zäh einfach. Mhm. Ist wirklich so. Also ich kann euch sagen, wenn das, was Isländer aushalten müssen da draußen, ja, wenn das eine andere Rasse wäre, ist glaube ich auch wirklich egal, welche Rasse, aber ich meine, die wären einfach wahrscheinlich einfach alle lahm, ja, ist wirklich so. Und ich habe Isländer, ich habe auch in Island gearbeitet, ich habe Isländer gezüchtet, also ich habe früher eben, wie gesagt, ich bin auf Turniere geritten, ich habe richtig, richtig viel Erfahrung auch mit Isländern, aber ich habe so oft gedacht, so, wenn ihr einfach mal alle ein bisschen weniger zäh wärt, ja, dann würde es auch schneller zu einem Umdenken kommen, weil wenn du fünfmal hintereinander den gleichen Sehnenschaden hast, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, weil es teuer, und dann würde man vielleicht auch mal überlegen, okay, was in meinem Konzept, ja, oder was in meinem Training ist eigentlich, dass ich immer wieder die gleichen Probleme, immer wieder die gleichen Lahmheiten und so weiter habe. Aber Isländer sagen halt leider ganz lange nichts und sind wirklich unglaublich zäh. Also wirklich, also auch als Therapeutin kann ich sagen, also ich habe das irgendwann dann gelernt, diese extrem subtilen Schmerzzeichen zu lesen, die man fast nicht sehen kann, weil es einfach nur so ein ganz kurzer Zwinkerer im Auge ist. Ja, das ist wirklich extrem bei Isländern. Aber ich habe dann für mich auch festgestellt, ich habe auch mal eben, da war ich auch noch sehr jung, eben, keine Ahnung, ich weiß nicht, 19 auch oder so, habe ich mal auf Island gearbeitet. Und damals war das noch richtig wüst. Also es gab gar keine Bodenarbeit. Ich war die erste, glaube ich, an diesem Stall, die jemals Bodenarbeit gemacht hat. Und ja, damals hat meine Bodenarbeit auch noch ein bisschen anders ausgesehen als heute. Aber das war echt krass, weil die Pferde, die unter Anführungszeichen nicht funktioniert haben, also die haben ungefähr 2 Chancen gekriegt, ja, wenn die irgendwas Komisches gemacht haben, gestiegen sind, gebockt haben oder so irgendwas, dann haben sie nochmal eine 2. Chance gekriegt, und wenn das dann nichts war, also wenn Leute von denen runtergefallen sind, dann sind die einfach gegessen worden. Das war wirklich so.
Ja.
Also da hat man gar nicht lang rumgemacht, und Gleiches war, wenn die jetzt irgendwie auffällig in der Bewegung waren, also ich glaube, die haben das einfach wirklich in so einer Zellinformation drin. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber entweder ich halte durch oder es ist rum mit mir. Also irgendwie, das ist wirklich so. Ich hab so viele Isländer behandelt. Ich habe echt gedacht, so, wenn das ein Großpferd wäre, ja, es wird einfach 4 Hufe von sich strecken. Es wird einfach keinen Meter mehr laufen, weil ich kann das schon nachempfinden, wie sich dieser Körper anfühlt oder eben als Therapeutin, wie das so war. Aber das sind Isländer einfach echt unfassbar zäh. Deswegen von meiner Seite vielleicht nochmal der Aufruf an alle, die jetzt vielleicht zuhören und einen Isländer zu Hause haben. Nur weil es noch nicht taktet oder lahm ist oder sonst vielleicht keine großartigen Auffälligkeiten zeigt. Leider kann ich euch sagen, es heißt nicht, dass dieses Pferd gesund ist. Ja, es ist einfach sehr zäh und sagt ganz, ganz lange nichts. Also wirklich, ich habe Röntgen gesehen von Isländern, wo selbst der Tierarzt fast umgefallen ist, und die sind immer noch gelaufen, und war echt so, dass du dir denkst, so, es geht eigentlich gar nicht, dass man auch laufen kann mit diesen Zuwucherungen und so weiter, ja. Genau. Cool, liebe Julia, das war heute ein wilder Ritt, ja, einmal querbeet durch alle Themen. Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Julia, weil ich finde, du bist wirklich so einer der Beweise, wer will, der kann, ja, und der kann für sein eigenes Pferd auch sagen, okay, ich schaue mir das an, ich bin jetzt auch ehrlich und überlege, was ist vielleicht noch ein Puzzleteil, was ich noch nicht gesehen oder vielleicht auch noch nicht hundertprozentig angegangen bin, ja, und das ist wirklich, finde ich, so, so schön, weil deine kleine Besser wird immer besser. Also sie ist wirklich, ich finde, sie hat sich ganz toll gemacht. Und ja, bei einem Isländer gewisse Sachen dauern länger, und das ist auch total okay, weil sie haben einfach mehr Gänge und wir müssen ein bisschen mehr sortieren. Ja. Aber ich finde, der Weg ist das Ziel, und egal, ob es in der Gesundheit ist oder im Training, ja, das finde ich einfach so schön bei euch, weil es geht einfach voran, und ja, da sieht man einfach auch die Früchte, wenn man sich wirklich ehrlich damit beschäftigt und sagt, okay, ich möchte was lernen, ich möchte für mein Pferd einfach da sein und besser werden und gemeinsam besser werden, dann bist du, finde ich, ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür.
Ja, vielen Dank. Und das macht auch inzwischen, also ich habe Spaß an dem, was ich mache und ihr macht Spaß und wir sind immer, egal ob jetzt am Platz oder im Gelände, auch wild und fröhlich unterwegs.
Wild und fröhlich, sehr gut. Und wenn du auch wild und fröhlich unterwegs sein willst, dann melde dich gerne auch bei der Julia.
Sie, genau.
Genau, Raum Nürnberg zumindest, genau. Dann ist sie eure Frau.
Ja, danke dir.
Cool, ganz lieben Dank, Julia.
Ja, vielen Dank auch. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.